heute auf der DGTI-MV in Frankfurt, Inoshka Prem. Und wenn ich sage, du bist ein Urgestein der Trans-Community, dann glaube ich, trifft das die Sache ganz gut.
Das kann sein, dass das zutrifft. Denn damals war Transidentität noch überhaupt kein Begriff. Die Menschen dachten immer, wenn man operiert ist, dann ist man trans. Und wenn man nicht operiert ist, dann ist man Transvestit.
Ja, damals waren die Grenzen leichter zu fassen, als sie heute zu fassen sind. Ich erinnere mich, dass du, ja, ich weiß nicht, das Editorial oder du hast immer geschrieben in der EZKU, wenn ich mich recht entsinne. Damit hast du angefangen. Kannst du uns ein bisschen was zur EZKU erzählen?
Ich habe noch ein paar EZKÜe zu Hause, aber ich habe keine konkrete Erinnerung mehr.
Also du kannst uns gar nichts dazu sagen, wieso eigentlich niemand den Namen erklären konnte und wie es dazu gekommen ist, denn du bist ja Zeitzeuge.
Das kann ich nicht, wieso das zu diesem Namen kam, weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, es gibt keine Erklärung dafür, das war einfach nur...
Wahrscheinlich irgendwie ein paar Buchstaben gewürfelt und dann hat es dieses Ergebnis gegeben, das dann auch nicht ganz dumm geklungen hat und so wird das wohl entstanden sein, aber es ist nur eine Vermutung meinerseits.
War die EZKU dein erster Berührungspunkt mit der Trans-Community oder warst du vorher schon engagiert?
Engagiert war ich schon vorher, aber ich bin dann irgendwie nach München gekommen. Ich glaube, daher kommt auch die EZKU, also da ist sie kreiert worden. Und also jetzt muss ich nachdenken, wie das überhaupt war. Das war 1987. Habe ich die Praxis eröffnet. Ich hatte aber vorher schon Kontakt zu Transmenschen wie Gerd Südel alias Peter Pan und Martin Blum-Schlörmann. Mit dem war ich im Studium zusammen, damals noch. Und ja, und so sind die Kontakte langsam gewachsen. Dann war es so, dass ich damals noch in Hamburg wohnte und umgezogen bin nach Frankfurt. Und dann hat Gerd Südel mich gebeten, auf zwei seiner Freundinnen etwas aufzupassen. Bitte die Anführungsstriche nicht zu überhören, die da ziemlich allein waren in Frankfurt mit ihrem Schicksal. Und so hat das Ganze angefangen. Dann war eine Ärztin dabei, die in der Talkshow Rosenbauer aufgetreten ist und die dafür plädiert hat, dass es ein Gesetz geben sollte, dass als Transmensch man seinen Namen ändern kann.
Das heißt, du warst auch involviert in das erste Transsexuellengesetz?
Ja. Damals bin ich mit Flugblättern in der Uni rumgerannt und auch sonst irgendwo im Club Voltaire und wo sonst auch immer, wo Menschen waren und habe die angehauen darum, da eine Unterschrift zu geben, damit das Gesetz zustande kommt.
Hast du Maria Sabine Augstein kennengelernt?
Ja, auch. Die habe ich kennengelernt. Sie hat mich mal angeschrieben. Da hatte ich ein Inserat gehabt, dass ich Transmenschen betreue. Und dann hat mich Maria Sabine angeschrieben, dass sie die rechtliche Seite regelt. Und wenn ich da Probleme habe, dann sollte ich da mich an sie wenden. Dann hatten wir erstmal nur brieflich Kontakt. Und kennengelernt habe ich sie dann persönlich auf dem, das war eine Tagung, Transtagung, die erste Transtagung in Tutzing. Und da bin ich dann, da war noch der Pfarrer Seifert aktiv.
Magst du uns ein bisschen was über deinen Beruf erzählen und über deine Arbeit in der Praxis?
Ja. Ich bin wie die Jungfrau zum Kind gekommen, dass ich Gutachterin wurde nach dem TSG dann, das dann inzwischen 1981 entstanden ist. Dann hat eine Richterin mich angesprochen, Sie haben da irgendwas mal geschrieben, das zeigt, dass Sie von der Materie etwas verstehen. Würden Sie denn ein Gutachten schreiben? Ich sage, Frau Richterin, ich habe zwar promoviert, aber ich bin keine zugelassene Therapeutin und ich habe auch kein abgeschlossenes Psychologiestudium. Deswegen müsste ich das doch verneinen, dass ich so ein Gutachten schreibe. Und dann hat sie in einem Gesetzbuch geblättert und hat gesagt, doch, Sie dürfen, Gutachten darf jeder, der von der Materie etwas versteht. Und so bin ich dann dazu gekommen, dann Gutachten zu schreiben. Bevor ich meine Praxis eröffnet habe, war ich Journalistin, aber dann kam dieses komische Ding hier dazwischen, auf dem ich sitze. Und so Running Reporter konnte ich dann nicht mehr abgeben.
Dann hast du eine Praxis aufgemacht als selbstständige Therapeutin?
Als psychosoziale Praxis, nicht? Also psychologisch beratend und Gutachterin.
Und das machst du bis heute?
Das mache ich bis heute mit 83 Jahren.
Und du hast im Wesentlichen Transmenschen behandelt?
Im Wesentlichen ja, aber zu mir sind auch Exhibitionisten gekommen, dann auch viele Asperger, Autisten, viel Pädophile, die dann ein Problem hatten, durchzukommen durchs Leben. Also es ist ein buntes Forum.
Wenn du an die Anfänge der Transbewegung denkst, was waren damals die Konflikte und bestanden die eher untereinander oder waren die Konflikte eher mit den Menschen außerhalb?
Sowohl als auch. Denn ich habe dann damals im Internen den Begriff gegründet, Transengift. Böses Wort. Aber es war so, ist Gift geflossen, das war schlimm. Und das war natürlich der Druck durch die Gesellschaft, weil die Gesellschaft die Menschen ja nicht anerkennen wollte.
Wenn du das mit der heutigen Situation vergleichst, war die Situation damals schwieriger oder ist sie heute schwieriger, wo wir ja einen Backlash erleben?
Vorwärtskameraden, wir gehen zurück. Wir sind dabei, uns wieder nach damals zu orientieren. Das ist das, was ich dazu nur sagen kann.
Wenn du auf deine Erfahrungen zurückblickst in der Behandlung mit Transmenschen, was wären aus deiner Perspektive die entscheidenden Punkte, die dabei zu beachten sind?
Vor allen Dingen natürlich, dass festgestellt ist, sichergestellt ist, dass die Identität fest ist, also nicht fluent. Nicht, denn wenn es fluent ist und man macht dann Operationen und dergleichen, dann führt es ja zu Konflikten, denn dann gibt es wieder diese Namensrückführungsgesetz. Nach dem Namensrückführungsgesetz hatte ich dann auch Gutachten zu schreiben für Menschen, die eben transfluent waren oder die sich geirrt haben, auch für Menschen, ja, die unter irgendwelchem gesellschaftlichen Druck waren und dann gesagt haben, ich gehe das Ganze wieder zurück. Es ist zu anstrengend, das Leben zu schwer zu sein, zu existieren als Transmensch.
Hast du das häufig erlebt?
Also ich finde häufig genug.
Würdest du dann eher vorsichtig an Transitionen gehen? Was würdest du einer queeren, genderdiversen Generation sagen?
Insofern ist es ja jetzt nicht mehr so schwer. Inzwischen haben die eine Lobby. Früher hatten die keine Lobby. Die Transmenschen hatten eine kleine Lobby und die non-binären Menschen hatten keine Lobby.
Es geht ja letztendlich um Akzeptanz. Was ist so dein Credo aus der Arbeit mit Transmenschen? Was wäre so deine Message, die du für junge Menschen heute hast? Was sollen die tun?
Ja, also da gibt es nur ein großes Wort, Akzeptanz, weil sich das ja nicht ändern lässt. Also die Transmenschen wollen es nicht ändern, aber es lässt sich auch in der Regel nicht ändern. Und was bleibt dann anderes übrig als Akzeptanz und Annahme?
Hast du viele Menschen in Not gesehen, die daran verzweifelt sind?
Ja, schon.
Also du hast gesagt, Akzeptanz, gibt es darüber hinaus noch ein Rezept, das du Menschen mit auf den Weg geben könntest? Was denkst du, was gut hilft?
Also was ich auch dann schon sage, stellen Sie sich doch mal vor, Sie sind jetzt eine Frau und Sie werden ständig mit Männernamen angesprochen und mit Herr. Wie sich das für Sie anfühlt.
Wenn du auf dein Leben zurückblickst, bist du zufrieden, so wie du das geführt hast?
Wenn ich auf mein Leben zurückblicke,
damit zufrieden bist, mit dem, was du gemacht hast, mit dem, was du beruflich erreicht hast, hättest du gern was anderes gemacht?
Nein, was anderes hätte ich nicht machen wollen. Ich habe zwar erst Journalismus gemacht und habe mich da auch einigermaßen zu Hause gefühlt, aber ich habe das dann ja körperlich nicht mehr verwirklichen können. Und dann hat sich dieses mit dem Gerd Südel ergeben, was ich vorhin erwähnt habe, dass er sagte, gib doch mal Acht auf meine beiden Freundinnen, dass die nicht da untergehen in Frankfurt. Und das habe ich dann gemacht. Damals war ich arbeitslos, eben im Zuge der Erkrankung. Dann war diese Ärztin da, die in der Rosenbauer Talkshow appelliert hat an die Gesetzesgeber, dass das Gesetz zustande kommt. Ja, und dann kriegte die Ärztin haufenweise Briefe, dass sie sagte, damit werde ich einfach nicht fertig, ich muss ja auch praktizieren. Und dann habe ich die Beantwortung der Briefe übernommen und habe die dann zunächst auf die Uniklinik Frankfurt hingewiesen. Die kam aus allen Teilen Deutschlands dann zu mir und ich habe sie dann da die Verbindung hergestellt zur Uniklinik Frankfurt. Einen Termin mit denen hingefahren. Die waren dann froh, dass überhaupt jemand ortskundig war und sie dann mitgenommen hat. So hat sich dann, also mal durch meine Interviewtätigkeit habe ich dann die Leute befragt und so hat sich das langsam eingespielt, dass ich diese Interviews, die dann ja nötig sind für die Indikation, das habe ich dann alles gemacht.
Mit welchen Selbsthilfegruppen hattest du Kontakt?
Das war also einmal natürlich die Transidentitas und dann auch die Gruppe in München, die Simone Yvonne von Buzin. Ne?
Wie eng war die Zusammenarbeit?
Die Zusammenarbeit mit der Transidentitas, die war intensiv. Mit der Viva, da war das so, dass die diese starke Trennung wollten zwischen Operierten und Nicht-Operierten. Jedenfalls war das damals so. Ich denke nicht mehr, dass das heute so noch ist. Aber damals, dass ich sagte, es sind Frauen. Auch wenn sie nicht operiert sind, die sind Frauen, die fühlen das.
Du würdest also in jedem Fall gegen den Operationszwang dich aussprechen, der ja immerhin bis 2011 in der Bundesrepublik noch gegolten hat, also ja noch sehr lange.
Gerade weil viele Menschen aus dem Transbereich, die sind misshandelt worden und ich weiß nicht, was für ein Dreck da alles passiert ist, möchte ich gar nicht weiter ausführen. Und dann kommt der Staat und guckt denen in die Hose. Das geht doch nicht.
Wenn du auf die heutige Gesetzgebung guckst mit dem Selbstbestimmungsgesetz, wie hast du das erlebt?
Ich habe mich gefreut für die Betroffenen, dass die dieses ganze Prozedere nicht mehr auf sich nehmen mussten. Und müssen.
Wenn du einen Wunsch hättest, den eine Fee erfüllen könnte, was wäre das für ein Wunsch?
Dass ich nicht Geld fordern müsste, weil ich ja keine Kassenzulassung habe. Und die Krankenkasse hat früher Einzelfallentscheidungen getroffen und hat mich bezahlt. Und das geht seit 1999 nicht mehr im Zuge eines neuen Therapeutengesetzes. Deswegen muss ich Geld nehmen, weil ich ja irgendwo mit meinen Kram bezahlen muss, was früher dann durch die Krankenkassen passiert ist. Und jetzt schlage ich mich durch mit Beträgen von 10 Euro aufwärts auf 50 Euro.
Weißt du, wie viele Transmenschen du ungefähr in deinem Leben weitergeholfen hast?
Na, das weiß ich nicht. Ich bin schlecht im Rechnen, weiß ich nicht.
Vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Du hast unglaublich viel für die Community getan. Vielen Dank für dieses berührende Gespräch.
Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Ich hätte noch so viel zu erzählen, aber alles hat seine Grenzen.
Ja, Cornelia, das war jetzt unsere letzte Sendung in diesem Jahr, wo wobei ich als Geheimnis vielleicht verraten darf, dass es im nächsten Monat noch eine Bonusfolge von der Trans Edition gibt.
Da bin ich immer sehr gespannt, was wir da zustande bringen. Die Hörmöwe hat es in diesem Jahr ja nicht gegeben.
Nein, da haben wir leider, waren wir nominiert, aber haben die Hörmöwe nicht mit nach Hause nehmen dürfen. Wir müssen also nächstes Jahr erneut versuchen, aus unserem Möwenpaar einen Schwarm zu machen.
Da werden wir in jedem Fall hart dran arbeiten.
Unbedingt.
Gutes neues Jahr wünsche ich dir und ich sage tschüss, Daniel.
Tschüss.